wenn meine Konzentrationsschwierigkeiten oft beim Organisieren meiner Alltagsaufgaben, beim Planen meines Einkaufs auftreten, dann hilft mir das nicht, wenn ich in der Ergotherapie ja mit einer kreativen Aufgabe daran arbeite. Also das heißt, wir schauen mittlerweile viel, viel mehr darauf, wo ist die Einschränkung im Alltag und setzen da an.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel: Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten. Und hier erzählen wir sie. Herzlich willkommen zu Folge 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mehr wissen wollt über die Psychiatrie und über das, was die Menschen, die dort arbeiten, ausmacht. In der letzten Folge hat uns die psychologische Psychotherapeutin Nadine Kölchens aus der LVR-Klinik in Mönchengladbach mit durch ihren Alltag genommen. Wie lange dauert es, bis sie eine Diagnose stellen kann, und analysiert sie eigentlich in ihrer Freizeit auch alle Menschen, die sie trifft? Solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören, falls ihr das bisher noch nicht getan habt. Aber stopp, Leute! Natürlich erst, nachdem ihr diese Folge hier gehört habt. Ich bin Daniel Schwingheuer, euer Moderator, und in dieser Folge geht es um Ergotherapie. Ein sehr, sehr spannender Bereich und ich freue mich drauf. Vorab natürlich noch ganz kurz der Hinweis an euch. Auch in dieser Folge geht es um psychische Erkrankungen. Wenn diese euch triggern oder emotional belasten, dann hört bitte nur weiter zu, wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder in Begleitung seid, und zögert niemals, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, wenn es euch gerade nicht gut geht. Und jetzt erstmal herzlich willkommen an meine heutige Gästin aus der LVR-Klinik in Viersen. Ist dabei die staatlich anerkannte Ergotherapeutin Annika Pilch. Hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir gehen mal ganz kurz durch deinen Lebenslauf. Ja, von 2020 bis 2023 hast du eine Ausbildung gemacht zur Ergotherapeutin. Seit September 2023 bist du beim LVR als Ergotherapeutin auf Station und in der ambulanten Ergotherapie. Und inzwischen bist du auch Fachtherapeutin Psychiatrie und hast dich im Bereich systemische Gesprächstechniken weitergebildet. Stimmt alles so?
Ja, ganz genau, das ist richtig.
Perfekt, dann habe ich das schon mal richtig gemacht. Annika, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Sag mal, wir nehmen jetzt so kurz vor 10 vormittags auf. Was machst du normalerweise zu dieser Zeit? Was wären jetzt deine Aufgaben?
Tatsächlich wäre ich jetzt gerade in der Therapie. Also ja, heute sieht es mal anders aus. Ich konnte mich mal rausnehmen und werde durch eine Kollegin vertreten.
Ja, okay. Wir wollen dich ganz kurz besser kennenlernen. Ich habe 3 Fragen für dich in unserer Schnellfragerunde und deine Aufgabe ist jetzt, so schnell und so kurz wie möglich zu antworten auf das, was ich von dir wissen möchte. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Welche 3 Schlagworte beschreiben deinen Beruf am besten?
Alltag, Ressourcen und Klientenzentrierung.
Oh, da hoffe ich, dass wir da später nochmal drüber sprechen werden. Welches Vorurteil über Ergotherapie kannst du überhaupt nicht mehr hören?
Oh, dass Ergotherapie gleich Basteln ist.
Oh, auch spannend. Welche 3 Eigenschaften braucht man als Ergotherapeutin in der Psychiatrie?
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man Dynamiken wahrnehmen und nutzen kann in der Gruppentherapie, dass man erfassen kann, was ist denn eigentlich das Anliegen, was die Patienten mitbringen. Also quasi, dass man auf so einer Metaebene sein kann. Mhm. Und die Klientenzentrierung, die ich schon genannt hatte, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil.
Wann hast du denn gemerkt, wenn du jetzt so zurückblickst, dass du diese 3 Eigenschaften hast?
Also ich glaube, die Klientenzentrierung, die habe ich in der Ausbildung gelernt, weil es ein Riesenbaustein der Ergotherapie ist. Das heißt, damit hatte ich vorher noch gar keinen Kontakt. Und so dieses Heraushören, was ist das Anliegen, und auch dieses Nutzen der Dynamiken ist definitiv was, was ich erst durch meine Arbeit hier gelernt und auch weiterentwickelt habe.
Sind natürlich jetzt 3 wirklich große Begriffe schon. Was ist denn eigentlich Klientenzentrierung?
Ja, das meint, dass natürlich der Klient oder Patient, wie wir es hier nennen, im Fokus der Behandlung steht. Aber das bedeutet auch, dass ich als Therapeutin gar nicht sagen kann, was ist denn eigentlich das Richtige für die Menschen. Sondern es geht darum, dass wir gemeinsam herausfinden, was brauchen die Menschen denn eigentlich. Also ich kann quasi keine Lösung vorgeben, sondern kann auch immer nur Impulse geben und es gemeinsam mit denen herausfinden.
Also du bist quasi nicht die Person, die die Menschen irgendwo hinträgt, sondern die Person, die ihnen zeigt, wie sie am besten laufen.
Ja, genau. Das ist eine gute Metapher dafür.
Warum hast du genau diese drei Eigenschaften genommen?
Weil das, glaube ich, so ausmacht, worum es in meinem Beruf geht. Also ich arbeite ja ganz, ganz viel in Gruppen, also eigentlich ausschließlich. Und dass ich da Dynamiken lesen kann und die auch nutzen und aufgreifen kann, ist einfach elementar, damit es halt in dieser Gruppe funktioniert. Und auch dieses Raushören der des Anliegens, das ist etwas, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil es gibt auch einfach Menschen, die herkommen und die wissen, dass es denen schlecht geht, aber die können gar nicht selber benennen, was brauche ich denn eigentlich, damit es besser wird.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn so jemand in so einer Gruppe ist, wo vielleicht andere sind, die auch ganz explizit sagen können, was sie brauchen, dass das schwierig ist, da eine Balance zu schaffen, dass am Ende jeder was davon mitnimmt, oder?
Ja, durchaus ist es eine Herausforderung. Man hat natürlich immer in Anführungszeichen stärkere Gruppenmitglieder, die schon einen Plan haben. Und das kann Menschen, die noch nicht so weit sind, auch ein Stück weit einschüchtern. Meistens klappt es aber ganz gut, dadurch, dass wir den Fokus auf Ressourcen legen, schauen, was bringt denn jeder Einzelne mit, dass man da eine gute Basis schafft, um trotzdem miteinander arbeiten zu können.
Gibt es auch den umgekehrten Fall, dass diejenigen, die vielleicht so ein bisschen hilflos in diese ganze Geschichte reingehen, dass die von denjenigen, die schon genau wissen, was sie wollen, einfach lernen und irgendwann auch damit ankommen, dass sie sagen, ey, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Gruppe, die macht einen ganz großen Bestandteil aus. Vor allem auch, weil die ja außerhalb der Therapie ganz viel Zeit miteinander auf der Station verbringen. Das heißt, die lernen natürlich voneinander, die tauschen sich untereinander aus und man sagt ja auch immer so schön, Therapie passiert eigentlich zwischen den Therapieeinheiten, also in der ganzen Nachbereitung und im Reflektieren darüber.
Wir sind jetzt gerade eben schon voll im Thema drin und in der Therapiestunde gelandet. Dabei waren wir eigentlich noch so ein bisschen in der Einleitung. Ich wollte dich noch fragen, woher kam bei dir eigentlich der Wunsch, Ergotherapeutin zu werden?
Das ist ganz spannend. Das war nämlich nicht geradlinig. Also ich habe damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, oft drüber nachgedacht, Psychologie zu studieren und habe diesen Wunsch aber wieder verworfen, weil ich dann diese Form, also Studium, einfach nicht gefühlt habe. Und dann bin ich erst in einer ganz anderen Ausbildung gelandet im Büro und habe dann gemerkt, das macht mich überhaupt nicht glücklich. Warum habe ich eigentlich den Draht zu dem sozialen Bereich verloren? Und bin über eine Freundin da drauf gekommen, habe dann erstmal ganz klassisch in der Praxis auch ein Praktikum gemacht und habe dann während der Ausbildung zur Ergotherapeutin gemerkt, hey, dieser Bereich Psychiatrie, auch irgendwie Psychologie, das interessiert mich. Warum habe ich das eigentlich verloren? Und dann ist eigentlich dieses Interesse wieder aufgeflammt und ich habe gedacht, okay, genau da gehöre ich hin.
Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, wie du so zu deinem Beruf stehst. Und eine Sache, deswegen erzähle ich es jetzt gerade, hat mich irgendwie begleitet seitdem, weil du gesagt hast, ich wünsche mir mehr Sichtbarkeit für Ergotherapie. Das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ne? Ich glaube, sehr viele Leute haben interessanterweise diesen Begriff Ergotherapie schon mal gehört, wissen dann aber gar nicht, was sich dahinter eigentlich so verbirgt. Hast du ein ähnliches Gefühl?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke es ja hier in meiner Arbeit, dass ganz oft Patienten dann sagen, Ergotherapie ist basteln. Also nicht nur Patienten sagen das, ja auch andere Berufsgruppen. Und wenn man, außerhalb des Fachbereichs Psychiatrie unterwegs ist, dann wird es auch oft so mit Physiotherapie gleichgesetzt. Also es gibt super viele Vorurteile, aber keiner weiß so richtig, was ein Ergotherapeut und eine Ergotherapeutin eigentlich macht.
So, das ist deine Chance. Was macht eine Ergotherapeutin?
Also wir legen auf jeden Fall den Fokus auf den Alltag. Ne? Also egal in welchem Fachbereich man als Ergotherapeut und Ergotherapeutin arbeitet, es geht immer darum, dass Patienten wieder in der Lage sind, ihren Alltag möglichst selbstständig zu bewältigen. Mhm. Und hier bei uns in der Psychiatrie ist der Schwerpunkt dann natürlich nochmal was anders, als wenn wir jetzt zum Beispiel in der Orthopädie sind. Das heißt, wir nutzen ganz, ganz viel das Gespräch, auch irgendwie Psychoedukation, ein Umgang mit der Krankheit finden und unterstützen diesen ganzen Prozess.
Also können wir festhalten, dass Ergotherapie quasi einfach über das Ziel definiert wird, dass die Menschen im Alltag wieder ankommen?
Ja, schon. Also ich glaube, man kann das sicherlich auch ein Stück anders definieren. Wenn man sich die Berufsdefinition anschaut, merkt man aber, das ist nicht mit einem Satz abgehandelt, sondern man muss sich da wirklich erstmal reindenken und reinlesen.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum viele gar nicht wissen, wie sie Ergotherapie einfach so einzuordnen haben, weil es dann in dem Sinne nicht eine Gesprächstherapie oder so beschreibt, sondern diesen gesamten Prozess wieder im Alltag anzukommen. Ist das irgendwie richtig zusammengefasst?
Ja, doch, das kann man so sagen. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Überschneidungen mit anderen Professionen, ne? Also hier in meinem Bereich gibt es sicherlich Überschneidungen auch mit dem, was die Psychotherapeuten machen, auch mit dem, was vielleicht die Sozialarbeit macht. Und dadurch ist es, glaube ich, auch einfach schwer, das abzugrenzen.
Ja, was fasziniert dich an dem Beruf?
Auf jeden Fall, dass ich so viele verschiedene Menschen kennenlerne,
ja.
Die Möglichkeit habe, irgendwie in deren Lebenswelten vielleicht auch ein Stück weit mit einzutauchen, natürlich ohne das mit nach Hause zu nehmen, aber ja, einfach diese Vielfalt zu sehen, die haben zwar alle irgendwie ja das gleiche Krankheitsbild, aber es ist so unterschiedlich und die Anliegen sind so unterschiedlich.
Ja, ich glaube, das ist auch hier in den letzten beiden Folgen von diesem Podcast schon klar geworden, dass Psyche sehr, sehr individuell ist und dementsprechend auch die Heilungswege total individuell sein können. Du arbeitest mit Erwachsenen, das müssen wir vielleicht so einfach nochmal definieren. Es gibt ja auch Leute, die mit Jugendlichen oder Kindern arbeiten. Was deine Patientinnen und Patienten alle gemeinsam haben, vermutlich ist das aber die einzige Gemeinsamkeit, sie haben eine diagnostizierte Depression. Was bedeutet das für die Therapie oder für deine Arbeit?
Ja, das bedeutet natürlich, dass die Menschen, ja, wenn sie eine Depression haben, aufgrund der Depression antriebsgemindert sind. Ne? Mhm. Dass die auch einen Interessenverlust oftmals erleiden und auch so eine Hilflosigkeit. Also das heißt, die wissen eigentlich gar nicht, wie komme ich denn jetzt da wieder aus? Und das ist natürlich herausfordernd, weil es dann nicht direkt in die Handlung geht, sondern dann erstmal diese Hürde genommen werden muss, dass man miteinander ins Gespräch kommt und schaut, wie geht das denn jetzt eigentlich? Dass ich da einen Lösungsweg für mich entwickeln kann.
Also wie sich eine Depression anfühlt, ist vermutlich sehr schwer nachzuvollziehen für Menschen, die das bisher nicht erlebt haben. Ist es vielleicht manchmal auch für Menschen mit Depressionen einfach schwierig zu verstehen, warum sie so fühlen, wie sie fühlen?
Auf jeden Fall. Also ganz, ganz viele meiner Patienten haben natürlich irgendwelche Empfindungen, unter denen sie leiden, aber können das oftmals auch gar nicht einordnen. Ne, und auch das ist so ein eine Aufgabe, die wir als Ergotherapeuten haben, das zu begleiten und auch gemeinsam vielleicht herauszufinden, wieso ist es jetzt gerade so? Und wie kann ich Einfluss darauf nehmen, dass es wieder besser wird?
Ja, wie erklärst du Menschen denn Depression beziehungsweise dieses Phänomen, was da gerade mit ihnen passiert?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich komme nicht so oft dazu, weil das meistens was ist, was in der Psychotherapie passiert. Aber wenn man mich danach fragt, dann beleuchte ich auch ganz oft, wie war denn mein Alltag vorher? Habe ich vielleicht ganz, ganz viel gearbeitet? Habe ich sehr viel für die Familie gemacht? Habe ich mich selber dabei vernachlässigt? Na, also ich schaue auch so ein bisschen darauf, wie ist das denn eigentlich entstanden, dass ich mich so fühle? Und dann äußert sich das ja irgendwie auch bei allen ziemlich ähnlich, ne? Dass die sich einfach sehr, sehr traurig fühlen, sehr, sehr hilflos fühlen. Und ich versuche auch so ein Stück weit das einfach zu begleiten und auch zu unterstützen, da so eine eigene Einordnung schaffen zu können.
Ja.
Ohne dass ich das jetzt festlegen muss, genau das ist hier die Ursache, weil das ist meistens schwierig.
Ja. Was passiert in einem Körper bei einer Depression?
Ja, also wenn man sich das so auf neurobiologischer Ebene anschaut, dann gibt es da ja oft dieses Ungleichgewicht von Hormonen, die in unserem Gehirn wichtig sind. Und es sind einfach zu wenig Glückshormone dann da oder die sind einfach, die werden nicht so gut aufgenommen. Kennt man ja auch aus der Medikation, ne, dass man da in diesen Stoffwechsel eingreift. Und wir versuchen dann über diese Handlungsebene das wieder mehr zu fördern, dass Glückshormone ausgeschüttet werden und dass Patienten merken, hey, ich kann sogar auch unabhängig von Medikation selber Einfluss nehmen.
Über welche Mittel und Wege kann man das machen? Also jetzt mal ganz konkret, jemand, der eine Depression hat und bei dir ist, wie versuchst du, diese Glückshormone zu fördern?
Also wir haben eine Einheit dazu, die nennt sich bei uns Spaß und Freude. Und da gibt es so eine schöne Übung, wo wir mit den Patienten diese fünf Sinne, die wir haben, durchgehen und über Erinnerungen, Erfahrungen sprechen, welche positiven Dinge es gibt bei den einzelnen Sinnen. Und Das ist so eine Sache, wo auch jeder ja unterschiedliche Dinge nennt. Vielleicht finde ich das total gut, barfuß übers Gras zu laufen, weil es mich entspannt und mich glücklich macht. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen. Ne, da gibt es auch nicht die eine Möglichkeit, die auf jeden passt, sondern wir schauen da, was ist es individuell, was wichtig für mich ist.
Was ja natürlich irgendwie auch schwierig ist, wenn jemand sagt, ich empfinde Glück dabei, mit 200 über die Nordschleife zu rasen mit einem Auto. Das könnte ja dann nicht möglich machen in der Ergotherapie, ne?
Richtig.
Wie geht man mit sowas um?
Das ist gut, dass du dieses Beispiel bringst, weil natürlich gibt es auch Verhaltensweisen, die der Gesundheit nicht dienlich sind. Das heißt, das reflektieren wir schon kritisch und weisen da nochmal darauf hin, dass es für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit auch sinnvoll ist, da nochmal andere Dinge kennenzulernen und andere Sachen auszuprobieren. Also das würde ich jetzt niemals so stehen lassen und sagen, ja, das heißt ich gut, dass Sie das so machen. Natürlich kann ich, wie du sagst, aber keinen Einfluss drauf nehmen. Wenn die Person sich entscheidet, das ist aber wichtig für mich und das werde ich nach meinem Aufenthalt auch wieder machen, dann habe ich da erstmal gar keinen Einfluss drauf.
Das Ziel, haben wir ja schon festgestellt, ist am Ende den Alltag irgendwie wieder zu meistern. Jetzt stelle ich mir das total schwierig vor, wenn du einen Patienten oder eine Patientin hast, die vielleicht stationär bei euch sind, über den Alltag zu sprechen und die Leute quasi aus der Ferne in den Alltag wieder reinzubekommen. Wie geht das?
Ja, stimmt. Das ist eine Herausforderung. Also wir haben am Anfang der Behandlung haben wir einen Fragebogen, den die Patienten von uns bekommen, wo wir nach dem Alltag fragen. Also fragen, wie lief der Haushalt, wie lief die Tagesstruktur, welche Freizeitgestaltung haben sie gehabt? Mhm. Und bitten die Patienten dann das nach dem Empfinden unmittelbar vor der Aufnahme auszufüllen. Das ist nicht immer möglich. Manchmal machen wir es dann einfach nach dem Ist-Zustand, wie ist es jetzt gerade hier im Klinikaufenthalt. Und das ist so der erste Schritt, der uns dann dahin leitet, zu schauen, wo sind denn Herausforderungen und wo sind Ressourcen, an denen wir aber anknüpfen können.
Und was heißt anknüpfen?
Also wenn ich Sachen habe, die noch gut laufen. Also zum Beispiel, ich schaffe es morgens trotz Depression und also dieser Antriebsminderung aufzustehen. Dann ist das was, was wir bestärken, wo wir den Fokus drauf lenken und sagen, hey, aber schau mal, das klappt doch gut. Hm. Ne? Da können wir mit arbeiten. Ne? Weil das einfach schon ja eine ganz andere Voraussetzung ist, als wenn ich es immer erst schaffe, um 10 Uhr aufzustehen.
Ja. Und das bedeutet, dann bekommen die Patientinnen und Patienten bei euch die Aufgabe, jeden Tag einfach selbstständig aufzustehen und das dann mit dem Fokus auch positiv zu bewerten, dass sie es geschafft haben an dem Tag.
Ja, ganz genau. Also wir gucken quasi, wo steht der Patient jetzt gerade, was bringt er mit und schauen dann, was ist denn realistisch. Ne? Also klar, jeder bringt verschiedenste Herausforderungen mit, aber nicht alle sind direkt zum Beginn der Behandlung auch ja, da können wir nicht immer direkt einen Fokus drauf legen, weil das dann vielleicht am Anfang noch zu groß ist.
Ja. Wie sieht denn so ein Tag aus für einen Patienten oder eine Patientin bei euch in der Klinik? Was passiert da?
Also morgens, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist gegen 7, werden die geweckt und dann gibt es auch auf Station verschiedene Dienste, die die Patienten übernehmen können, also Frühstücksdienst oder auch, dass Blumen gegossen werden, also einfach, dass man auch auf der Station sinnvolle Aufgaben hat und dann ist es je nach Tag unterschiedlich. Ne? Also Ergotherapie ist ein festes Programm, dann gibt es Einzeltherapien oder Gespräche mit Ärzten und dann gibt es auch noch die psychotherapeutische Gruppentherapie und Sporttherapie. Also das heißt, das Angebot ist sehr groß, aber das wird auch erst im Laufe der Behandlung gesteigert. Also das heißt, wenn Patienten ankommen, ist quasi erstmal Piano angesagt. Da passiert erstmal nicht viel.
Für diese Arbeit mit Patientinnen und Patienten ist ja vor allem eine persönliche Bindung nötig, ne? Vertrauen ist ganz wichtig. Arbeitet man daran eigentlich aktiv oder ist einfach die Hoffnung, dass dadurch, dass man mit zunehmender Zeit und zunehmender Therapie auch enger aneinander wächst, dass dadurch dann so ein Vertrauen entsteht?
Ich glaube ein Stück weit beides. Also ich würde schon sagen, dass ich aktiv gewisse Dinge mache. Also zum Beispiel signalisiere ich immer Offenheit. Ne? Also dass man jederzeit mich alles fragen kann, dass ich immer für ein Gespräch bereitstehe. Und mir ist auch Transparenz ganz, ganz wichtig. Also dass Patienten wissen, was genau passiert hier in der Ergotherapie, wie ist der Ablauf. Und das gibt Sicherheit. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Basis dafür, um Vertrauen aufbauen zu können.
Ist dir das mal passiert, dass das überhaupt gar nicht funktioniert hat?
Ja, sicher das eine oder andere Mal, aber ich glaube, die Menge von Menschen, mit denen das so ist, ist so verschwindend gering, dass mir fällt gerade kein Beispiel dazu ein.
Nee. Drehen wir es um. Gab es mal zu viel Vertrauen, dass jemand dir plötzlich alles erzählt hat aus dem eigenen Leben? Oder ist das überhaupt zu viel?
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ne, ob es ein zu viel an Vertrauen gibt. Sicherlich gibt es nicht immer den richtigen Zeitpunkt, um dann wirklich alles zu teilen. Aber grundsätzlich ist es ja eine gute Ausgangssituation, ne, wenn ein Patient oder eine Patientin einfach so viel teilt. Das bietet andere Möglichkeiten dann für den Therapieprozess.
Es gibt ja sowohl die Möglichkeit, stationär zu sein, als auch ambulant. Hat das in Bezug auf die Tiefe, die so ein Vertrauensverhältnis hat, einen Unterschied?
Ja, ich würde schon sagen, also die ambulanten Patienten begleite ich ja deutlich länger. Also wenn hier Patienten, Patientinnen stationär sind, ist es in der Regel so 6 bis 8 Wochen die Behandlungsdauer. Manchmal vielleicht auch 10 oder 12. Aber ja, das Vertrauen ist dann nicht so tief, wie wenn wir wirklich Monate oder ein halbes Jahr miteinander arbeiten. Also das heißt, ja, vertrauensmäßig und auch inhaltlich unterscheidet sich das durchaus voneinander.
Ja. Du arbeitest auf dieser psychiatrischen Station. Was ist das Besondere bei euch?
Ja, sicherlich grundsätzlich, dass wir immer in Gruppen behandeln. Das heißt, dadurch haben wir einen sehr, sehr regen Austausch mit den Patienten, aber müssen natürlich auch schauen, wie wir es anfangs ja schon besprochen hatten, dass man da irgendwie das Gleichgewicht hält, ne? Dass jeder sich gesehen fühlt, aber dass auch ja, die Gruppe genug Raum bekommt und nicht nur der Einzelne. Und sicherlich auch, dass wir sehr, sehr viel Fluktuation haben. Also wenn wir darüber sprechen, die Patienten sind 6 bis 8 Wochen da und gehen danach, dann kommen dann auch wieder neue. Das heißt, ich habe nie oder ganz, ganz selten eine wirklich feststehende Gruppe.
Ja.
Also wir sind eigentlich immer in so einem Prozess, dass es sich dann nochmal neu finden darf, dass wir wieder aushandeln, okay, was sind hier Gruppenregeln, wie ist unsere Basis, wie arbeiten wir miteinander?
Das stelle ich mir auf der einen Seite total cool vor, weil man es immer wieder neu definieren kann. Auf der anderen Seite, ist es nicht auch ein bisschen unbefriedigend, dass nach so kurzer Zeit das dann wieder zu Ende ist, dieses Vertrauensverhältnis zwischen dir und einem Patienten oder einer Patientin, weil am Ende weißt du, wohin die ganze Reise geht bei den Personen? Oder ist es am Ende so, ich habe dir was mitgegeben und jetzt musst du leider selbst gucken, dass du damit weitermachst. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt.
Ja, es ist beides. Na, also klar gibt es Menschen, wo dann noch viele Fragezeichen auch bei der Entlassung sind, die vielleicht für sich selber noch nicht klar haben, wie soll es denn danach weitergehen. Und es gibt aber auch Menschen, die werden dann entlassen, wo ich denke, hey, die sind auf einem richtig guten Weg. Da ist quasi alles gesettelt, wenn man das so sagen möchte. Und ja, es war was, woran ich mich damals, als ich hier angefangen habe, auch so ein bisschen aufgerieben habe, weil mich das selber einfach so auch vor eine Herausforderung gestellt hat, ne? Das immer nur so kurz begleiten zu können, weil ich oft das Gefühl hatte, ich sehe doch gar nicht den Erfolg meiner Arbeit. Mittlerweile kann ich das schon sehen, weil meine Einstellung sich dazu verändert hat. Und man muss ja auch sagen, dass die Arbeit mit den ambulanten Patienten ein willkommener Ausgleich ist, weil da kann ich es einfach noch darüber hinaus ja, begleiten.
Ja. Inwieweit hat sich deine Einstellung denn verändert? Also welche Argumente haben dich am Ende überzeugt, dass du denkst, damit komme ich gut klar?
Also ich glaube, es war ganz viel die Arbeit an der inneren Gelassenheit. Ne? Also dass ich da nicht Berge versetzen muss. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, die Menschen sind jetzt da, ich muss hier jetzt irgendwas leisten, aber ganz im Gegenteil, ne? Die Verantwortung liegt bei denen und ich kann die dabei unterstützen. Und als ich das begriffen habe, habe ich mich dabei entspannt. Ne? Ich gehe jetzt gelassener in Gruppen rein und ich freue mich einfach auf die Arbeit und bin gespannt, was kommt.
Die Ergotherapie bei euch ist natürlich obviously, angedockt an die Psychiatrie. Das macht das Ganze ja irgendwie zu einer besonderen Kombination, oder? Also Ergotherapie gibt's ja auch ohne Psychiatrie. Und was ist denn das Spezielle da jetzt in dem Fall? Was hat dieser psychiatrische Teil für einen Einfluss auf die Ergotherapie?
Ja, ich würde sagen, der Schwerpunkt ist einfach anders. Also klar, ich muss erstmal Bescheid wissen darüber, was bedeutet das überhaupt, eine psychische Erkrankung zu haben. Und eigentlich ist das Gespräch ja der Mittelpunkt. Das heißt, ich sollte im besten Fall auch in Gesprächsführung geschult sein und das dann gezielt einsetzen können. Natürlich habe ich das, wenn ich im orthopädischen Bereich arbeite, auch. Da spreche ich auch mit den Menschen. Aber ich glaube, ich spreche da auf einer ganz anderen Ebene. Weil der Fokus dann auf körperlichem Leiden vielleicht liegt und weniger auf dieser psychischen Erkrankung.
Ja. Annika, ich würde an dieser Stelle gerne mal kurz rauszoomen aus der Klinik und generell auf das Gebiet Ergotherapie gucken. Als Fachgebiet, ne? Ergotherapie gilt ja als vergleichsweise junges Fachgebiet. Ich glaube, so roundabout 100 Jahre, kann man sagen. In den Anfängen ist das häufig nicht so ganz klar definiert, ne? Es gibt schon kleinere Zweige, die vorher losgegangen sind. Die erste Ergotherapieschule in Deutschland wurde in den 1950er Jahren gegründet. Und so ein Fachgebiet entwickelt sich ja auch immer weiter. In der Ergotherapie gab es einen großen Change mit dieser Umstellung auf betätigungsorientierte Ergotherapie. Das musst du uns mal ein bisschen genauer erklären.
Betätigungsorientierte Ergotherapie bedeutet ja, wie ich eben schon gesagt habe, auf jeden Fall, dass man auch diesen Alltagsfokus hat, aber dass man die bedeutungsvollen Aktivitäten und Handlungen eines Menschen in den Fokus stellt. Das heißt, das ist auch zentraler Bestandteil unserer Therapie. Einmal, weil wir darüber sprechen, aber auch, weil wir die Umsetzung begleiten. Und das es unterscheidet sich ganz, ganz stark von der Ergotherapie, wie man sie früher gekannt hat, wo Handwerk oder so kreative Dinge gestalten der Schwerpunkt war.
Mhm.
Früher hat man gedacht, man kann Fähigkeiten auch durch diesen Einsatz von Handwerk fördern. Ist es aber so, es hat sich gezeigt, dass wenn ich Schwierigkeiten mit meiner Konzentration habe, klar, kann ich das mit Konzentrationsaufgaben oder mit einem Pedicore-Korb fördern. Ich kann aber ganz oft diese Transferleistung gar nicht herstellen. Mhm. Also das heißt, wenn meine Konzentration Schwierigkeiten oft beim Organisieren meiner Alltagsaufgaben, beim Planen meines Einkaufs auftreten, dann hilft mir das nicht, wenn ich in der Ergotherapie mit einer kreativen Aufgabe daran arbeite. Also das heißt, wir schauen mittlerweile viel, viel mehr darauf, wo ist die Einschränkung im Alltag und setzen da an.
Um mal zu zeigen, wie jung das alles noch ist und wie sich das alles entwickelt. Bis 2011, glaube ich, war die Ergotherapie in der LVR-Klinik in Viersen noch handwerks- und produktorientiert, ne? Das ist ja auch noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und am Anfang hattest du das Vorurteil, dass Ergotherapie immer nur Basteln ist, ne? Und ich glaube, das kommt genau daher.
Ja, ganz genau.
Aber das können wir an der Stelle dann abschließen, ist es nicht mehr. Wir haben uns weiterentwickelt.
Ja, zum Glück.
Zurück nochmal zu deiner konkreten Arbeit, ne? Dieses Betätigungsorientierte. Wie kann das denn helfen, jetzt in deinem Fall depressive Gedankenspiralen zu durchbrechen?
Ja, also wir gehen davon aus, oder es zeigt sich oft in der Arbeit, ne, dass Menschen, wenn sie aktiv sind und etwas machen, was für sie bedeutungsvoll ist, dass ja dann der Fokus von dieser gedanklichen Ebene auf die Handlungsebene kommt. Also das heißt, wenn ich wirklich mit etwas beschäftigt bin oder mich mit etwas auseinandersetze, was mein Interessengebiet widerspiegelt, was mich fasziniert, dann lenke ich den Fokus ja nach außen und fördere nicht nur dieses wieder aktiv werden und raus aus dem Kopf, sondern ja auch mein Wohlbefinden.
Ja.
Also weil das etwas ist, was bei mir dann Glückshormone ausschüttet.
Ja, das verstehe ich alles. Wie macht man das konkret? Also da sitzt jetzt jemand vor dir und ist depressiv und kommt da irgendwie nicht raus. Was machst du mit dem?
Also ich würde das Gespräch suchen oder ich suche dann das Gespräch und wenn ich vorher schon erhoben habe, wo es Schwierigkeiten gibt, dann beziehe ich mich gerne auch nochmal darauf, wie lief es denn vorher? Also wie war es vor der Depression? Was war da wichtig für Sie? Was haben Sie gerne gemacht? Mhm. Was waren vielleicht Hobbys oder Aktivitäten, bei denen Sie gut abschalten konnten? Und das ist was, das rege ich dann auch an, das nochmal aufzugreifen. Oder wenn Menschen mir dann sagen, nee, fühle ich aber alles nicht mehr, habe ich kein Interesse mehr, mag ich nicht mehr, dann ermutige ich die dazu, neue Dinge auszuprobieren. Manchmal zeige ich dann auch Möglichkeiten auf, ne, was man bei uns so machen kann, aber ich versuche da immer nur so einen Stupser zu geben. Also wie gesagt, nichts vorzugeben, sondern dahin zu leiten, dass sie selber eine Möglichkeit finden.
Ja. Also du hast natürlich dadurch, dass du 2023 deine Ausbildung abgeschlossen hast, hast du dieses handwerks- und produktorientierte ja nur in der Theorie miterlebt und arbeitest eigentlich dein Leben lang in der betätigungsorientierten Ergotherapie. Trotzdem kriegt man das ja mit, was so dieses Erbe ist in der Ergotherapie. Was hat das mit den Patientinnen und Patienten gemacht, diese Umstellung?
Ich glaube, für viele, die das schon so oder noch so kannten, dass es kreativ handwerklich geprägt ist, für die war das eine Herausforderung, diese Umstellung auch mitzumachen. Und ja, vielleicht hat das auch ein Stück weit so zu Überforderung geführt. Ne? Mhm. Dann auf einmal gesagt wird, naja, die Verantwortung liegt jetzt bei Ihnen und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was gut für Sie ist. Dann ist es erstmal so ein, oh, okay, Mist, das habe ich mir anders vorgestellt,
ja,
ne?
Ja. Ist das auch das Ziel am Ende, dass die Menschen wieder anfangen, selbst aktiv zu werden und sich selbst in eine Richtung zu manövrieren?
Ja, also auf jeden Fall ist das das Ziel, und wir begleiten es halt, ne? Also wir merken natürlich, dass es schwer ist. Also man kann ja nicht von, also ich kann ja von dem Patient oder der Patientin nicht erwarten, dass die jetzt wissen, was gut für die ist, sondern wir finden es dann gemeinsam heraus.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade für depressive Patienten auch besonders schwierig ist, weil damit ja einhergeht, dass man eigentlich wenig Antriebskraft hat und daraus dann auch noch das eigene Leben nochmal neu aufzukrempeln, ist besonders schwierig, oder?
Auf jeden Fall. Da wären wir ja wieder an dem Punkt, was ich eben gesagt habe, dass man erstmal diese Hürde nehmen muss, irgendwie wieder aktiv zu werden. Und da ist es schon ein ganz, ganz großer Schritt, wenn die Patienten das dann schaffen, zur Ergotherapie zu kommen, einfach da zu sein, einfach daran teilzunehmen, das erstmal wirken zu lassen. Und meistens passiert das dann automatisch, dass wenn sie das Gefühl haben, okay, jetzt bin ich ein bisschen angekommen, ich weiß ungefähr, was hier so Sache ist, dass sie dann erste kleine Schritte machen, um wieder aktiv zu werden.
Wahnsinnig spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass man hinterher auch das Gefühl hat, ja, da habe ich jetzt einen Menschen wieder ein Stückchen zurück ins Leben schubsen können. Und von daher ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sinnhafter Beruf, den vielleicht ja hoffentlich viele Leute in Zukunft auch noch ergreifen wollen. Du bist jetzt seit 2 Jahren fertig. Was würdest du jungen Menschen raten, die gerade überlegen, ist das was für mich? Ist das vielleicht doch nichts für mich? Was würdest du sagen? Wer sollte eine Ausbildung zur Ergotherapeutin beim FOR beginnen?
Auf jeden Fall Menschen, die ja gerne im Kontakt mit anderen Menschen sind. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich das anzuschauen, bevor man diese Entscheidung trifft. Also einfach mal reinzuschnuppern in möglichst viele Bereiche und neugierig zu sein. Also ich weiß noch, ich habe so ein bisschen Berührungsangst auch mit diesem Bereich Psychiatrie gehabt. Aber es ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Und es lohnt sich wirklich, da einfach mal reinzuschauen, mutig zu sein.
Und wenn man den Entschluss gefasst hat, wie geht das dann? Was sind so die Schritte?
Entweder kann man das als Ausbildung machen, also das heißt, ich würde mir ein Ausbildungsinstitut, eine Schule suchen, wo ich die Ausbildung mache, oder mittlerweile kann man Ergotherapie auch studieren. Das heißt, dann würde ich mich halt für das Ergotherapiestudium einschreiben.
Annika, also Ziel dieses Podcasts ist ja auch, Vorurteile abzubauen, ne? Also die psychischen Erkrankungen, die einfach mal mit in das eigene Boot zu setzen, in dem wir alle unterwegs sind, und nicht in die Ecke zu stellen und den verstaubten Vorhang davor zu ziehen. Für dich als jemand, der in diesem Bereich arbeitet, sind Vorurteile, Stigmatisierung, Binsenweisheiten, sind die Teil deines Alltags, weil sie dir bei der Arbeit mit PatientInnen immer wieder begegnen? Oder ist das eher etwas, mit dem du eigentlich mehr privat konfrontiert wirst, weil du bei einer Party dich mal mit jemandem unterhältst?
Ich glaube beides. Also auf der Arbeit, ja, begegnet mir das auch auf jeden Fall. Zum einen, weil ich das manchmal erlebe, dass Patienten sich auch selber so stigmatisieren, sich in eine Schublade drücken oder gedrückt fühlen, ne? Also so nach dem Motto, ja, eine Depression hat so und so auszusehen, und wenn ich dieses Erscheinungsbild nicht habe, dann habe ich doch keine Depression. Also einmal ist es dieses, und zum anderen ist es aber ja auch, dass Patienten häufig erzählen, ja, in meinem Umfeld sind Menschen, die haben gar kein Verständnis dafür. Da weiß ich nicht, wie ich mit denen drüber reden soll. Die gehen nicht darauf ein, die sind vielleicht auch überfordert mit mir im Kontakt. Und ich glaube, noch eine, noch ein Aspekt davon ist auch, dass wir oder ja die Gesellschaft vielleicht im Allgemeinen auch oftmals denkt, ja, psychische Erkrankungen sind vielleicht so eine Randerscheinung, oder das sind doch die anderen. Ich bin doch nicht psychisch erkrankt, aber letztendlich kann es ja jeden treffen. Und das heißt, wenn ich da auch so viel Abstand zunehme und es würde mich selber treffen, dann mache ich es mir selber damit ja viel, viel schwerer, mich damit auseinanderzusetzen und mich da auch ernst zu nehmen.
Ja, ich habe hier ein Vorurteil am Start. Männer sind weniger bereit, über psychische Erkrankungen zu sprechen als Frauen. Korrekt oder nicht?
Teils, teils. Also ich habe natürlich einige...
Diplomatisch.
Ich habe einige Männer natürlich auch in der Behandlung. Zeitweise ist es so, dass ich sagen würde, es sind mehr Frauen, die sich in Behandlung begeben. Und mit Sicherheit fällt es Männern da auch schwerer, sich zu öffnen, wenn sie einfach mit diesem Rollenbild, ein Mann hat stark zu sein, ein Mann darf nicht weinen, so identifiziert sind. Ich glaube, das baut schon so einen gewissen Druck auf. Oftmals ist es dann aber doch machbar, dass sie sich im Verlaufe der Therapie öffnen und merken, hey, das ist total wichtig, dass ich mich damit auch auseinandersetze. Insofern ist es jetzt nicht, dass man mit Männern schlechter arbeiten könnte.
Ja, Dauert das denn länger, weil man ja erstmal diese Riesenbarriere einreißen muss, bevor man ja dann an den eigentlichen Kern kommt?
Boah, das kann ich so gar nicht sagen. Also es gibt sicherlich Männer, vielleicht auch gerade die aus den jüngeren Generationen, die haben da einfach schon einen anderen Zugang zu oder ein anderes Rollenverständnis. Bei denen klappt das relativ schnell. Aber ja, wenn man dann männliche Personen in der Therapie hat, die vielleicht ja so aus der Generation stammen, wo das oft noch gesagt wurde, Männer weinen nicht, Männer sind immer stark, Männer zeigen keine Gefühle, dann ist das schon eine große Barriere.
Wenn du auf deine Karriere jetzt zurückblickst, ne, wie hat sich denn deine persönliche Sicht auf psychische Erkrankungen verändert?
Ich würde sagen, ich sehe mittlerweile mehr den Menschen dahinter. Also anfangs hat es natürlich auch geholfen, dieses Schubladendenken. Also das haben wir ja ganz oft, dass wir Dinge, damit wir sie besser begreifen können, irgendwie versuchen zu kategorisieren oder einzuordnen. Mittlerweile ist es aber so, ja, okay, ich habe die Diagnose gelesen, aber eigentlich ist es gar nicht relevant, sondern ich schaue, was bringt der Mensch denn mit? Und ob es jetzt eine Depression oder eine Angststörung ist, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig.
Das ist ein spannender Gedanke, einfach den Menschen erstmal so zu nehmen, wie er denn eigentlich ist, ne? Du bist noch relativ jung. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil du ja,
ja.
mit und das ist gut so. Aber du arbeitest natürlich auch mit älteren Erwachsenen zusammen, ne? Ist es da manchmal auch so ein Generationending, dass dir plötzlich so entgegenclasht, dass du das Gefühl hast, Mensch, also über das haben wir jetzt wirklich schon ewig lange nicht mehr geredet. Das haben wir doch eigentlich hinter uns gelassen. Aber dass Leute, die älter sind, dann plötzlich doch noch von wegen Männer weinen nicht oder so diese ganz alten Vorurteile mitbringen. Passiert das?
Ja, ich glaube schon. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal hatte, aber sicherlich kommen oder schwappen da dann schon mal so Sachen mit ins Gespräch ein, die ich in meiner Generation nicht mehr so erlebe. Das lässt sich aber meistens auch ganz gut besprechen. Also das ist ja, ja klar, wenn wir Menschen in der Therapie haben, die aus unterschiedlichen Generationen sind, die unterschiedliche Prägungen haben, dass die auch unterschiedliche Dinge mitbringen.
Wie wichtig ist es dir persönlich, dass wir da insgesamt als Gesellschaft weiterarbeiten? Was muss da noch passieren?
Also ich glaube, irgendwo sind wir da schon auf einem guten Weg. Ne? Gerade so durch Social Media wird mehr Aufklärung betrieben. Es ist mittlerweile mehr im Fokus, dass es psychische Erkrankungen gibt und was das eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, wir sind noch ganz, ganz weit davon entfernt, dass wir als Gesellschaft das einfach so annehmen und dass Menschen, die betroffen sind, nicht benachteiligt werden dadurch. Also ich glaube, wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, dass das so inklusiv ist, wie es sein könnte.
Annika, wir haben vorhin auch über dieses Thema Vertrauen in einer PatientInnen-TherapeutInnen-Beziehung gesprochen. Wie wichtig ist eine gemeinsame Basis insgesamt?
Ja, sehr wichtig. Also wenn ich die nicht habe, dann kann es ja passieren, dass ich aneinander vorbei arbeite oder dass auch einfach Dinge, die sehr, sehr wichtig für die Behandlung sind, gar nicht besprochen werden, weil sich der Patient, die Patientin vielleicht gar nicht anvertrauen mag.
Ich frage es deswegen, weil wir kommen jetzt langsam schon zum Schluss dieser Folge. Dieser Podcast trägt ja auch quasi den Untertitel Sinnvoll in jeder Beziehung. Wenn du diesen Untertitel mit Leben füllen müsstest, was wäre das? Was ist sinnvoll in jeder Beziehung zu einem Menschen?
Ja, ich glaube, sinnvoll ist, wenn man diese Basis, wovon wir gesprochen haben, zueinander hat. Also das heißt, man hat eine vertrauensvolle, in meinem Fall therapeutische Beziehung zu diesem Menschen. Und für mich ist sinnvoll vor allem, dass ich merke, es bereichert beide Seiten. Also ich kann sehen, die Menschen, mit denen ich arbeite, die machen Fortschritte, die wachsen über sich hinaus. Aber ich merke auch für mich selber einen totalen Gewinn, weil ich das begleite, weil ich mich für die freuen kann und weil ich auch merke, ich kann ganz, ganz viel von diesen Menschen lernen. Weil es ist ja nicht so, dass ich der Experte bin, sondern auch ich kann ja von denen noch was mitnehmen. Und das finde ich einfach sehr bereichernd.
Hast du ein Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel eine Patientin, bei der ist Trauma ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Und ich bin im Bereich Trauma nicht fortgebildet. Aber ich habe trotzdem keine Berührungsangst, sondern ich bin da ganz offen mit ihrem Austausch, frag viel nach und durch ihre Erzählungen und durch ihre Erfahrungen, die sie schon in verschiedenen Therapien gemacht hat, kann ich ganz, ganz viel lernen, wie man dann in der Gesprächsführung da sensibel genug ist, wie man auf diese Menschen, die eben eine Traumageschichte haben, eingehen kann, ohne dass man da zu viel oder zu tief reingeht.
Gibt es etwas, was du mitgenommen hast, was dich in deinem Alltag immer wieder begleitet?
Oh, das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich ganz viel und ganz wenig gleichzeitig.
Ja, ganz genau. Also ich habe gar kein spezielles Beispiel. Ich kann nur sagen, dass es halt unglaublich bereichernd ist, Patienten dabei zu begleiten, zu sehen, dass sie Fortschritte machen. Und das ist was, das rührt mich zum Teil viel, viel mehr als diese, ja, manchmal auch sehr schlimmen, sehr bewegenden Geschichten. Also das meine ich in keinster Form abwerten, sondern ich meine damit einfach, dass ich mich von diesen Schicksalen gut abgrenzen kann, aber diese Erfolge mich manchmal wirklich zu Tränen rühren, weil ich mich so darüber freuen kann, dass Menschen da so einen Fortschritt machen.
Das ist schön. Das zeigt aber auch, mit wie viel Herz du dabei bist. Annika, zum Schluss mir jetzt eins wichtig. Hast du das Gefühl, dass wir es heute geschafft haben, den Beruf der Ergotherapeutin sichtbarer zu machen?
Ja, das denke ich schon. Und ich hoffe natürlich, dass ich einige Zuhörerinnen auch davon begeistern konnte.
Also weißt du was, ich finde es besonders schön, dass wir uns heute so intensiv um diesen Rückweg ins Leben gekümmert haben. Das ist natürlich immer Ziel einer jeden Behandlung. Gerade am Anfang steht dann aber häufig auch die Diagnose, die Erstversorgung im Mittelpunkt. Und heute aber mal so explizit über diese Wanderung raus aus dem Tal zu sprechen, bei der dann Schritt für Schritt das Gras wieder grüner wird, fand ich sehr schön. Danke dir dafür.
Ja, danke auch.
Ist es eigentlich auch das, was dich am meisten fasziniert an diesem Beruf?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es super schön, dass wir halt den Fokus so auf Ressourcen haben und nicht nur darauf, was eigentlich gerade alles schwer ist, weil wenn man sucht, findet man immer was, ne? Also das heißt, es ist einfach super schön, da zu stärken, wo noch Ressourcen auch da sind.
Annika Pilch, staatlich anerkannte Ergotherapeutin an der LVR-Klinik in Viersen. Und in der nächsten Folge von Seelenarbeit, in Folge 4, kümmern wir uns um einen Bereich, über den sehr viel diskutiert wird. Wir kümmern uns um die Pflege. Wie ist es eigentlich vor Ort in der Klinik? Was bedeutet es, in einer psychiatrischen LVR-Klinik zu pflegen? Folge 4, warum Pflege Persönlichkeit braucht, dürft ihr nicht verpassen. Abonniert Seelenarbeit bei eurem Podcast-Anbieter und folgt den LVR-Kanälen auf den Socials, dann seid ihr immer rechtzeitig informiert. Schön, dass ihr heute mit am Start wart. Ich bin Daniel Schwingenheuer und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit euch. Dankeschön, Annika. Tschüss.